Ja, liebe Cleantech, Greentech, Xtech-Freunde, ich bin's mal wieder, Thomas Gablitter von Impact Insider Podcast. Wir haben heute wieder einen sehr spannenden Gast im Podcast, heute mal wieder aus Österreich, aus Wien. Da hatten wir schon einige Gäste, immer sehr spannende Gründungen, die wir aus den Nachbarländle Österreich, aber auch Schweiz mitbekommen. Deswegen immer sehr gern, dass heute wieder ein Wiener zu Gast ist. Man wird es auch gleich hören, was ja sehr schön ist. Heute ist der Stefan zu Gast. Stefan ist von Climbcycle aus Wien. Er wird aber gleich kurz über sich erzählen. Wer ist er? Woher kommt er? Was war der logische Schritt zu seinem Startup? Ja, oder zu sagen, er wird es ja auch gleich darstellen, dass es an sich gar kein Startup ist, sondern eine andere Konstellation, die auch relativ neu ist im Podcast. Hatten wir bis jetzt nicht. Und dann kurz im Elevator-Pitch, was macht eben Climbcycle? Und dann steigen wir direkt in die Diskussion rein. Also Stefan, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und bitte leg los, dich einfach kurz vorzustellen.
Ja, cool. Danke vielmals, Thomas, für die Einladung und hallo an alle. Wie gesagt, schöne Grüße aus Wien. Ja, mein Name ist Stefan Selden, bin Ex-Banker, war 11, 12 Jahre in klassischen Banken in Österreich und Kasachstan, was damals ganz lustig war, gehe ich aber nicht so tief drauf ein, das passt eher offside. War dann selbstständig und habe die letzten 3 Jahre dann begonnen. Früher hatte ich immer mit Krediten zu tun und habe dann begonnen, mich stark um dieses ESG-Thema zu kümmern, weil ich sehr spannend gefunden habe, wie kann man die Nachhaltigkeit jetzt aus der, Entschuldigung für das Wort, bisschen esoterischen Ecke, wie es in der Finanzwirtschaft gesehen wurde, wirklich ins harte Kreditgeschäft, Finanzgeschäft, Veranlagungsgeschäft reinbringen. Und da habe ich mir vor 3 Jahren gedacht, da tut sich jetzt wirklich viel, da sind jetzt viele neue Regularien, das Thema wird jetzt sehr ernst genommen in den Banken und Versicherungen. Und dann haben wir begonnen, ein Tool zu bauen mit einer sehr coolen IT-Bude in Wien und einer Nachhaltigkeitsberatung und haben dann die Chance gehabt, das Tool der KPMG in Österreich zu kaufen, also von einem großen Wirtschaftsprüfer, die das entwickelt haben über die letzten 2 Jahre mit einem super Team, einem jungen Team, die da sehr motiviert drinnen waren. Also wir haben das dann übernommen, also sind wir eine Mischung aus einem Startup und einem Spin-off, also quasi wir haben ein funktionierendes Team und ein funktionierendes Tool abgekauft, sind jetzt eine unabhängige Firma hier in Wien, haben 12 Leute, Climbcycle und haben ein Tool, mit dem wir vor allem in der Bank- und Versicherungsbranche jetzt in Österreich Marktführer sind, in Deutschland die ersten Installationen haben. Ich kann dann auch gleich darauf eingehen, was das Tool so kann. Natürlich ist es das schönste, größte und beste, das es gibt. Aber es hat wirklich schöne Features. Und wir freuen uns, dass wir jetzt eine gute Mischung haben aus Wachstum auf der Vertriebsseite und natürlich laufender Weiterentwicklung, um am Thema dran zu bleiben. Also es ist sowohl vertrieblich als auch entwicklungstechnisch sehr spannend momentan. Ja.
Sehr schön. Was mich interessieren würde, bevor wir zum Produkt oder zum Tool einsteigen, vielleicht auch eine Frage, die du gar nicht beantworten wirst, aber ich frage trotzdem. Wieso hat KPMG dieses Tool verkauft? Ja, man sieht ja bei vielen anderen sozusagen der vier großen Beratungshäuser, die ja sie sehr stark in den Bereich einsteigen, ja, auch mit eigenen Tools und mit eigenen sozusagen auch Beratung. Also warum hat KPMG das an euch verkauft? Ja, haben die gesagt, okay, ist nicht mehr unser Thema, wir machen nur Beratung und greifen die weiter auf euer Tool zu? Also arbeiten die quasi, wenn sie ihre Kunden beraten, auch mit eurem Tool zusammen? Und B, kannst du was sagen, wie man so ein Deal strickt? Ja, weil wir vielleicht Zuhörerinnen, Zuhörer haben, die sowas auch mitbekommen, ja, dass eine große Firma sowas entwickelt und dann sagt, okay, ist doch nicht unser Thema, wir wollen es lieber verkaufen. Wie strickt man so ein Konstrukt eben? Ja, ist es Cash-only? Ja, ist es irgendwie auch KPMG auch noch beteiligt an der Firma? Ist es sozusagen ein Bonussystem, wo die sagen, die werden noch später ausgeschüttet, wenn es gut läuft, anhand der Umsätze, der Gewinne. Wie funktioniert sowas?
Also, ja, ich bemühe einiges zu beantworten, alles nicht. Also über die Deal-Details, da haben wir Stillschweigen vereinbart, wie es sich natürlich gehört.
Glaube ich.
Aber in Summe ist es so natürlich, grundsätzlich hilft es immer Englisch gesprochen, Willing Buyer, Willing Seller, das macht einen Deal möglich.
Ja.
Warum hat die KPMG verkauft? Nicht, weil ihnen ihr Tool nicht mehr gefallen hat, sondern weil sie zu oft die Diskussion hatten, das ist zumindest meine Interpretation, Ganz genau müsste man die KPMG fragen, dass Sie als Wirtschaftsprüfer, ob Sie nicht in eine Bredouille kommen, wenn Sie bei so einem wesentlichen Thema einerseits was entwickeln und auf der anderen Seite prüfen. Und
okay.
Nachdem für einen Prüfer immer wichtig ist, dass er unabhängig bleibt, nehme ich an, dass das eine starke Rolle gespielt hat. Aber in Summe müsste man die KPMG fragen. Jedenfalls war es nicht so, dass Sie eine Kindesweglegung betrieben haben, sondern es hat Ihnen sicher wehgetan, das Tool rauszugeben. Sie haben aber, glaube ich, schon auch verstanden, dass es dann besser in eine andere Struktur passt und Sie Ihr Ding machen, Beratung und Prüfung und quasi die IT-Entwicklung und das IT-Tool, das Software as a Service, nicht das KPMG weiter betreiben wollen. Also, glaube ich, war der Hintergrund, wie gesagt, keine Haftung für diese Angaben, nachdem es von der Verkäuferseite kam, aber Sie wollten es verkaufen, ohne den Glauben an das Tool verloren zu haben. Wir sind im besten Einvernehmen mit Ihnen. Es ist aber ganz unabhängig, um diese Frage zu beantworten. Es war auch der KPMG wichtig. Die wollten einen kleinen Schnitt machen. Wir wollten das auch. Also wir sind befreundet. Wir arbeiten bei gewissen Projekten zusammen, aber wir sind völlig unabhängig voneinander.
Okay.
Und sprechen aber noch gut voneinander, zumindest unsererseits. Okay. Und ich glaube, die KPMG ist auch nicht böse auf uns.
Ja. Mhm. Okay, sehr schön. Nee, dann lass uns doch mal in das Produkt einsteigen. Es gibt ja mehrere Tools hier auf dem Markt, ja, für, sag ich mal, ESG-Datenerhebung, ESG-Beratung. Was soll ich tun, sozusagen, nachdem ich die Daten erhoben habe? Du hast ja gesagt, euer Schwerpunkt ist ja die Banken und die Versicherungswirtschaft, wo es genutzt wird. Sag mal ein paar Features, wo du glaubst, dass eure Software sich abhebt von den anderen auf dem Markt.
Also ich glaube, das größte USP oder Alleinstellungsmerkmal unseres Tools ist, dass es umfassender ist als das, was man sonst am Markt sieht. Um uns ein bisschen einteilen zu können, wir sind nicht das Tool, das ins letzte Detail einer verästelten Gesellschaft geht, um Buchhaltungsdaten und SAP-Daten rauszuholen, sondern unsere Kunden sind jene, die Portfolien haben, die viele, okay, zum Beispiel viele Hypothekarkredite haben oder viele Assets. Wir haben auch mit Immobiliengesellschaften viel zu tun und Daten brauchen aus verschiedenen Gründen, weil sie selber steuern wollen, weil sie ESG-Risiken und Chancen steuern wollen oder weil die BaFin ihnen sagt, du musst mir sagen, wie viel CO2 finanzierst du eigentlich, ja, oder sagt ihnen die EU, was ist taxonomiekonform und was nicht, und sie müssen Daten berichten, die nicht mal ihre Kunden haben, was eine, okay, ziemlich komplexe Logik ist. In der Phase sind wir jetzt. Und es geht bei uns immer oder fast immer um die große Zahl. Also es geht, wenn jemand drei Assets zu bewerten hat, dann bewertet er drei Assets. Bei uns geht es eigentlich immer um Kunden, die Hunderte, Tausende oder Zehntausende Assets, okay, Kredite, Liegenschaften, was auch immer haben. Können auch ein paar hundert sein, aber üblicherweise groß. Und dann bieten wir dort an, dass wir, je mehr Daten der Kunde hat, desto besser ist die Analyse. Wir bieten aber immer mit einem pragmatischen Ansatz eine Berechnung an. Was wichtig ist, und um da nicht ins Greenwashing reinzukommen, wir sind immer, und das ist auch das natürlich mit dem ehemaligen Entwickler, mit der KPMG, das ist immer regulatorisch konform. Also wir machen, okay, wir machen Vereinfachungen da, wo sie erlaubt sind, und das wird natürlich auch über die nächsten Jahre immer enger, es wird immer genauer, die Daten werden immer besser, aber wir berechnen einen ESG-Score für ganze Portfolien, sehr transparent, man kann sehen, wo kommt der E-Score her, wo kommt der S-Score her, wo kommt der G-Score her, also ja. Environmental Social Governance. Wir berechnen Taxonomiekonformität ganz genau nach den Standards der EU. Wir berechnen physische Klimarisken, also wir können für 18 Klimarisken für jeden Ort der Welt sagen, quasi auf einer wieder Skala zwischen 0 und 1, eher hoch, eher niedrig, und das genau hinterlegt mit Berechnungen für 18 Risken. Wie ist das Risiko in Hannover an dem und dem Standort heute? Wie wird es in den nächsten bis zu 70 Jahren aussehen, je nach diesem Klimaszenario? Also Hot House World, das wird ganz, ja, furchtbar, dieses RCP-Szenario, das Schlechte oder das Beste. Wir schaffen die 1,5 Grad oder alles dazwischen. Haben wir unter Einsatz von sehr vielen Datenbanken und wieder dort die ganz spezifisch in der Finanzbranche empfohlen werden, können wir den Kunden sagen, wo hast du relevante physische Risiken. Dann haben wir noch Stresstests, da wird schon sehr bankendetailliert. Ich, okay, überlege mir, ja, bei welchem Szenario was passiert. Ja. Dann arbeiten wir jetzt an diesem CSRD-Thema, wird vielen wahrscheinlich was sagen, das sind diese neuen, ja, Reporting-Verpflichtungen, die auch Unternehmen treffen, wo wir auch in den Unternehmensbereich stärker reingehen, und wir helfen mit, die quantitativen Zahlen zu liefern. Also unser Tool ist erstens sehr umfassend, also es ist eine umfassende Software, die ganzen Daten kommen aus der gleichen Logik und wir haben 6 Module, wo wir hier verschiedenste ESG-Daten berechnen können und daraus alle Analysen machen. Und damit hat ein Kunde auch nicht 4 verschiedene Quellen und überall andere Ergebnisse. Also Single Source of Truth for ESG Data, das ist der Leitspruch quasi.
Ja. Mhm. Du hast ja schon erwähnt, dass ihr bei bestimmten Daten, ja, die nicht vorhanden sind, ja, abwägt, wie man das trotzdem berechnen kann. Wie sieht das sozusagen, weil die Banken sozusagen haben ihre Kunden sozusagen, die Kreditnehmer, ja, die in ihrem Portfolio sind, die Immobilien haben ihre Immobilienportfolios. Und was ich ja mitbekomme, vor allem auch aus der Immobilienwirtschaft, dass eben sehr viele Datenlücken vorhanden sind, Datensilos, ja, und die gar nicht vorhanden sind, ja, oder gar nicht digital strukturiert, ja. Ich meine, jetzt kommt ja immer mehr, das ganze Thema muss man ein bisschen ansprechen, KI, künstliche Intelligenz, ja, wo man sagt, da kann man sozusagen anders Daten erheben. Ist das ein Riesenproblem bei euch? Wie würdest du einschätzen, sozusagen von der Anzahl der Fälle, welche Fälle sind 100% der Daten vorhanden und welche Fälle sozusagen sind zu wenige Daten vorhanden, um überhaupt eine konforme, regulatorisch konforme Erhebung, Bewertung zu machen?
Also da muss man ein bisschen unterscheiden, dass wenn man die EU-Taxonomie hernimmt, die ja relativ berühmt ist, wo sehr genau geregelt ist, da ist es sehr streng. Da kann ich nicht sagen, ich habe gewisse Daten nicht, ich mache eine Annäherung, sondern da muss ich wirklich die einzelne Transaktion, den einzelnen Kunden durchanalysiert haben. Deswegen sieht man auch bei den Banken, dass meistens diese Prozentzahl vom Portfolio, die taxonomiekonform ist, unter 10% liegt. Okay. Im Spiel. Natürlich gibt es Spezialhäuser und sonstiges. Aber bei vielen anderen Dingen, ESG-Score, physische Klimarisiken, sehr gutes Beispiel, mit einer Adresse kann ich immer was machen. Ja, natürlich, ja. Wenn ich mehr Details habe und sage, welche Hanglage ist das genau und ähnliches, wird es genauer und korrekter. Aber ja, über ein Portfolio mit Adressen kann ich schon unterscheiden, wie ist ein Risiko in Hamburg, wie ist ein Risiko in Athen und dann mit den genauen Straßen, mit Versicherungsdaten aus der Vergangenheit. Also selbst wenn der Kunde die Daten nicht hat, kann ich immer was machen. Und wenn ich sage, der Kunde weiß nicht, wie viel CO2 er emittiert, ich kann zumindest schauen, in welcher Branche ist er und versuchen, ein paar Daten dazu zu finden und kann mich annähern. Das funktioniert für die meisten Themen. Bei der Taxonomie ist es schwierig, weil da sagt die EU sehr klar, wo wir mal vielleicht darauf eingehen können, finde ich auch ganz verständlich, die sagen, nein, Annäherung gibt es nicht. Okay. Entweder du weißt es oder du weißt es nicht. Okay. Und das muss die Bank dann auch so machen. Also entweder der Kunde weiß es, und die Bank kann es dokumentieren, wo es herkommt, oder sie muss sagen, weiß ich nicht, / nein, und damit fliegt er raus. Da kann unser Tool auch nichts machen, weil das ist die regulatorische Anforderung und unser Tool hält sich immer an das, was das Minimum Requirement ist von Regulatoren. Es würde nichts bringen, eine Annäherung zu machen und dann am Ende des Jahres sagt ein Prüfer, wie ihr das handhabt, funktioniert nicht. Das ist etwas, das wir nicht akzeptieren könnten.
Wie sieht's mit, du hast ja kurz, glaube ich, sofort erwähnt im Gespräch oder am Anfang SAP, dass eben sagen viele noch große Unternehmen vor allem, ja, dass eure Zielgruppen ja sind, ja, auf SAP basieren und dort eben sozusagen Daten liegen oder die Prozesse auch liegen. Seid ihr API gesteuert, wo ihr sagt, wir haben eben Schnittstellen zu fast allen, ja, Produkten, die Daten erheben, oder seid ihr sozusagen Closed Shop, ja, wo man sagt, dass es von euch nutzt, muss man nur das nutzen, es gibt keine Schnittstellen. Wie seid ihr da aufgestellt? Ja, weil das ist, glaube ich, wichtig, immer zu gucken, welche Systeme werden schon genutzt, ja, und oft sind es auch bei Podcast mal gehört zum Fintech-Bereich. Die Banken-IT-Systeme sind relativ veraltet, ja, noch Programmiersprachen, wo die Programmierer selten zu finden sind.
Ja. Goldene Mitarbeiter, die es noch können.
Ne? Die es noch können, ja, das sozusagen, dann werden die Rentner noch aus dem Urlaub zurückgeholt, um zu programmieren. Ja. Wie schätzt du das Thema ein?
Also unsere Philosophie ist ganz stark, wir versuchen, möglichst viel rundherum anzubieten, eine Plattform zu sein, damit Kunden möglichst viel in unserem Tool erledigen können, aber jedenfalls offen. Wir haben Anbindungen an Bloomberg, MSCI und einige andere. Wir haben ganz viel Datenbanken, die wir angeschlossen haben. Wenn ein Kunde sagt, diese Daten halte ich für die allerbesten, die möchte ich unbedingt drinnen haben, schließen wir sie mit an. Also Offenheit ist für uns sehr wichtig, solange das eine Datenbank ist, wo wir auch sagen können, okay, die macht regulatorischen Sinn, sonst würden wir sie quasi da draußen auch noch nehmen, aber wir sind kein Closed Job, wir sind sehr offen für Daten von extern. Alles andere ist auch unmöglich. Banken haben gewisse Daten selber, gewisse Daten haben die Kunden, gewisse Daten haben gewisse Datenbanken, die muss ich irgendwie zusammenführen. SAP ist da ein Thema, aber bei unseren Kunden ist das SAP ist ja sehr oft das, was ich im Unternehmen habe. Wenn ich eine Bank jetzt zum Beispiel als Beispiel nehme, wie ihr Fuhrpark aussieht, wie ihre Filialen aussehen und ähnliches, da sind Banken schon ganz gut, aber okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel CO2-Fußabdruck nehme, die Gesamtemissionen, also wie viel eine Bank emittiert nach den üblichen Regeln, kommen irgendwelche 10% aus dem, was wirklich die Filiale, der Fuhrpark, die Dienstreisen sind. 90% kommt aus dem Portfolio und da hilft SAP natürlich nicht, weil da muss ich irgendwie auf Kreditdaten zugreifen. Banken haben bisher sich nicht darum gekümmert, wie viel CO2 ein Kunde produziert, sondern wie viel Cashflow. Da muss jetzt auch ein Umdenken passieren, im Kreditvergabeprozess zum Beispiel. Das ist ein großes Thema, wo man mehr Daten herbekommt. Ja. Aber anschließen an andere Datenbanken, an andere Datenprovider, absolut, ist unser tägliches Geschäft. Ja.
Kurz eine Frage, so ein bisschen abseits der Thematik, aber vielleicht kannst du das auch mal einschätzen, wenn du aus dem Bankenbereich ja kommst. Ich habe mit Pricehubble vor ein paar Tagen gesprochen, und die sagen ganz klar, dass Immobilien, die nicht sozusagen saniert werden und nicht energetisch konform sind, abgestraft werden, ja, von den Käufer, und auch, dass die Bank das auch nicht mehr finanzieren. Ne? Kann man das bei eurer Software auch abbilden? Ist das genau das, wo der Bankmitarbeiter sagen kann, okay, die Immobilie ist eine, ich sag's mal ganz plakativ, eine Schrottimmobilie, ja, die finanzieren wir nicht. Und diese Immobilie ist sozusagen eine Standard eben A und die kriegt noch bessere Konditionen eben, ne,
die am Markt. Das ist auch genau das, wo es in der Bankenwelt zum Beispiel hingeht. Einerseits geht es darum zu verbessern und dass ich auch sehe, dass ich in die richtige Richtung gehe, dass ich mir Net-Zero-Ziele erfülle, Taxonomie erfülle und ähnliches. Aber zum Beispiel für die BaFin, also für die schauen, dass Banken auch morgen noch leben und genug Kapital haben, geht es genau darum. Die sagen, wenn du, in Holland ist das zum Beispiel ein Thema, da ist es schon gesetzlich so, wenn du unter einer gewissen Gebäudeklasse bist, musst du noch Sanierungsmaßnahmen setzen, bevor du sie verkaufen darfst. Ja. Wenn sowas kommt, wird natürlich eine Immobilie massiv abgewertet. Das ist für Banken ganz entscheidend. Wie viel genau die Abwertung ist, das wird man erst in der nächsten Zeit wirklich erkennen. Ja. Arbeitet man laufend dran. Was wir aber machen, ist genau das. Ein Gebäude, das eine schlechte Gebäudeklasse hat, hat üblicherweise hohe Emissionen, hohe Heizkostenwerte und ähnliches. Das sind genau die Parameter, auf die wir schauen. Und das ist dann etwas, wo ein Gebäude eben ein schlechteres Scoring hätte. Und damit kann die Bank ganz gezielt, und es geht nicht nur um Banken, auch ein Immobilienfonds, auch jemand, der nur drei Immobilien hat, kann sich dann überlegen, welche Immobilien, wo muss ich zuerst hingreifen und Themen ansetzen. Und welche sind eigentlich ganz okay und die stelle ich mal hinten an. Aber genau um solche Themen geht es.
Okay, sehr spannend. Lass nochmal konkreter zum Produkt einsteigen. Du hast ja erwähnt, ihr seid eine Software as a Service. Ja? Sozusagen, ihr vermietet quasi ja die Software, die cloudbasierte Software an die Banken, Immobilienportfoliounternehmen und so weiter.
Sicherung, ganz richtig. Ja?
Jetzt stelle ich mal die Frage, die nie beantwortet wird. Was kostet's?
Was das Tool kostet? Ich glaube, die Antwort, die du immer kriegst, ist, es hängt davon ab.
Genau, das sage ich.
So ist es auch hier, und ich verstehe den Wunsch, dass man einen Preis natürlich nennt, aber wir haben ein Transaktionsmodell. Also bei uns kann der Kunde einzelne Transaktionen kaufen und wir verrechnen die einzelnen Transaktionen. Die meisten Banken wollen das nicht, weil sie sagen, ich muss irgendwie wissen, wie ist mein Budget, und dann versuchen wir mit der Bank gemeinsam zu sagen, wie groß ist dein Portfolio, wie viele Transaktionen werden das sein, und dann haben wir so 5 Stufen, wo das drin ist, nur um so ein Gefühl zu geben. Bei kleinen Häusern sprechen wir davon, jedenfalls 4-stelligen Zahlen im Monat, gibt sogar welche mit 3-stelligen, die nur sehr wenige Module nehmen. Und nach oben, wir haben auch zum Beispiel in Österreich eine der größten Bankengruppen mit Hunderten von Banken, ist der Preis ein anderer. Aber wenn wir andere IT-Provider anschauen, dann müssen wir uns noch nach oben bewegen mit den Preisen.
Also nach oben ist immer Luft, ne? Je nachdem, in welchem Markt man sich bewegt und wie die Konkurrenz ausschaut. Ich glaube, der ganze ESG-Softwaremarkt ist noch sehr am Anfang. Ja? Und jetzt die Preisfindung, weil ich habe wirklich mit vielen gesprochen, die eben ähnlich, also nicht ähnliche Software anbieten, aber auch in diesem Bereich eben ESG-Datenerhebung gehen. Und da ist noch ein Preis eben sehr intransparent eben. Ne? Wenn ich mal, wenn ich vergleiche so eine Kommunikationssoftware, ja, ob wir machen es ja per Zoom oder Teams, da kann ich hundertprozentig vergleichen, was kostet es jetzt.
Ja, das ist ja natürlich noch schwieriger.
Und das
Aber
wird
wir
aber
haben
irgendwann auch
sehr,
kommen, ja.
aber wir haben lange Sales-Zyklen. Banken überlegen sehr genau, was sie nehmen. Banken wollen auch jetzt keinen Fehler machen, Versicherungen auch nicht. Das ist
Ja,
ein Tool, das dann sehr genutzt wird in vielen, auch in Prozesse integriert über die Banken und schauen also sehr genau und auch die Preisverhandlungen sind sehr genau.
okay.
Und viele Häuser machen Ausschreibungen, wo sie eben dann schon eine gewisse Vergleichbarkeit bekommen.
Okay,
Und wir
okay,
liegen da an
okay,
sich immer gut
okay.
im Rennen, aber es ist eindeutig
Okay.
nicht ganz einfach, die Leistungen eins zu eins zu beschreiben, weil die Standards sich noch nicht klar herausentwickelt haben. Wir sind in der spannenden Phase, dass sich jetzt so klärt, welche Standards entwickeln sich. Und deswegen sind
Ja,
wir auch so froh, dass wir in Österreich und auch in Deutschland so gut angenommen wurden, weil es ist für Banken und Versicherungen und sehr wichtig zu sagen, seid ihr nette Jungs und Mädels, die hier ein cooles Startup haben, aber am Ende nutzt das kein Schwein außer mir? Oder ist das etwas, das am Markt schon gewisse Testungen erfahren hat? Und da hilft uns natürlich unsere Geschichte und unsere Kundenbasis sehr. Ja.
so ist es. Und das ja auch, wirst du bestimmt bestätigen können, dass solche Unternehmen, Banken oder große Unternehmen ja auch sehr stark aktuell darauf achten, gibt es das Startup, Anführungszeichen, noch nächstes Jahr? Ja.
Absolut. Ja,
Und
also wir haben schon ziemlich gestrippt von manchen unserer Kunden. Also die wissen sehr viel von uns. Ja.
glaube ich. Ne? Ich meine, du weißt ja, in welcher Phase wir uns aktuell befinden, auch wie viele Insolvenzen gerade stattfinden, jetzt überall europaweit, weltweit. Und die Firmen, mit denen ich spreche, auch mit den großen Firmen, die werden jetzt immer mehr hinterfragen, wie könnt ihr mir garantieren als Startup, dass wenn ich eure Software installiere, ja, und das ist ja auch, wird bei euch so sein, ist ja nicht so sagen, eine Apple, Spotify oder Music Software, die ich installiere und morgen deinstalliere, sondern die geht wie eine SAP Software tief in die Prozesse rein. Ja, und wenn ich die einmal gekauft habe, installiert habe, ist ja auch Beratungsaufwand mit dabei, ne, dass ihr bestimmt leistet und die Banker oder die Immobilienunternehmen müssen ja geschult werden. Und da achten die, glaube ich, werden immer mehr stark darauf achten, welche Personen, welche Unternehmen, wie das garantieren können. Ja, klar, früher war es okay, ich habe 100 Millionen vom VC bekommen, ja, da konnte man so ein bisschen abhaken, die 100 Millionen reichen für 2, 3 Jahre, ja. Bei der Pleite von WeWork waren es ja 46 Milliarden, hat auch nicht gereicht, ja.
Ja, es ist nach oben ist immer offen.
Da oben ist immer offen. Würdest du mir zustimmen, oder? Ist ähnlich, ne? Dass sie auch vor allem eure Kunden stark darauf achten, wer ihr seid, woher
Mit
kommt
wem?
ihr, du
Absolut.
als Geschäftsführer, eben, ne? Banken, Know-how.
Absolut. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Wir bieten deswegen auch so eine gewisse Integration Light an, wo man also unser
Genau.
Tool als Webservice nutzt. Da kann ich Portfolioanalysen sehr gut machen, aber mittelfristig muss ich in die Prozesse rein, das stimmt. Man kann nur, und das hilft auch vielen Kunden sehr, sie können sich mal das Tool gewöhnen, sie können es verwenden, sie können checken, ob das auch für sie passt und müssen dann erst den nächsten Schritt gehen, weil
Okay.
eben die Sorge, sich irgendwas einzutreten und dann
Ja.
am Ende ist man
Ja.
unhappy, man damit lösen kann. Und wir haben noch keinen Kunden verloren, das ist die gute Nachricht, aber das
Ja.
ist natürlich eine wichtige Entscheidung und damit sind wir langfristiger Partner mit allen Vor- und Nachteilen. Also man schaut sich natürlich gut an, mit wem man sich da ins Bett legt. Ja. Keine Frage.
Bevor wir zum Abschluss ein bisschen politisch werden, sag mal noch ein paar Metriken für die Zukunft. Was habt ihr geplant? Wo wollt ihr expandieren? In welche Länder? Was glaubst du sozusagen jetzt in 3 Jahren, wo ihr stehen werdet? Ja, umsatzbezogen, mitarbeiterbezogen, länderbezogen und ein bisschen, was ich immer ganz spannend finde, die Vision von euch in den nächsten 3 Jahren mal in ein paar KPIs-Zahlen darzustellen.
Also als brave Österreicher wollen wir natürlich nach Deutschland weiter uns verbreitern, einfach weil es macht auch Spaß in Deutschland Sales zu machen, man spricht halt doch die gleiche Sprache, viele Dinge sind ähnlich, manche Dinge sind auch anders, aber das ist natürlich ein sehr logischer Markt für uns und auch ist, Deutschland ist auch gar kein einfacher gerade Bankenmarkt, weil es sehr viele Banken gibt, also bin ich oft dort, was natürlich ein großer Vorteil ist. Dann sehen wir haben in Südeuropa erste Installationen, haben in Griechenland und Zypern erste gemacht,
Okay.
sind jetzt in den Niederlanden unterwegs. Also wir haben einen gewissen Fokus auf die EU, würde ich sagen,
Okay.
weil einfach die Regulatorik gleich
Klar.
ist. Wir
Klar.
hatten aber auch schon erste Vorfühltermine in Singapur, weil die auch an Themen wie Taxonomie und Ähnlichem arbeiten.
Okay.
Aber ich würde mal sagen, die nächsten 2 Jahre ist die EU sicher ein
Ja.
Fokus mit einem gewissen Dachregion, macht natürlich irgendwo Sinn aus Wien. Vom Umsatz her wollen wir uns, sehen wir es so, also wir werden die zweifachen Millionen Umsatz, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, aber dass wir dann nah dran kommen in den nächsten 2, 3 Jahren, also sagen wir mal 3 Jahren, da sehe ich schon gute Chancen. Wir sind jetzt bereits siebenstellig im Umsatz, das heißt, wir haben eine solide Basis und das wollen wir also jetzt in den nächsten Jahren mit hoch zweistelligen Wachstumsraten noch deutlich nach oben schrauben und da eine gewisse Skalierung sehen. Wir verstärken uns auch stark im Team, weil wir hier, und das ist das, was unsere Kunden auch, was wir allen versprochen haben, wir müssen die nächsten Jahre auch viel Geld in die Entwicklung stecken, weil das Thema ist so dynamisch, die Regulatorik ändert sich so oft, es werden andere Interpretationen passieren und da müssen wir sowohl fachlich als auch IT-technisch dranbleiben. Also wir müssen auch Geld ausgeben, aber wir sind schon profitabel und das wollen wir auch weiter ausbauen.
Sehr
Aber die eierlegende Wollmilchsau gibt es natürlich nicht, die Kunden sind auch nicht blöd. Dementsprechend steigt der Umsatz auch immer, steigen natürlich Kosten auch, aber wir wollen profitabel bleiben und wollen den Umsatz Richtung zweistelligen Bereich in den nächsten 3 Jahren ausbauen.
Die Frage muss ich immer stellen, jetzt aktuell im Podcast oder auch in Gesprächen, welche Rolle spielt bei euch aktuell künstliche Intelligenz?
Ja, sie spielt schon eine. Wir versuchen bei einigen Dingen, also es geht zum Beispiel um Einlesen von Dokumenten, Verstehen von den Unterlagen dort und das dann in die Fragen hineinzubringen. Man muss aber auch sagen, dass es in der Anwendung bei uns ganz stark auch darum geht, dass ich gewisse Regeln erfülle. Also wir haben jetzt keinen, wir haben wenig direkte Interaktion, wo man sagt, okay, es kommen völlig neue Situationen. Also auf den ersten Blick ist künstliche Intelligenz nicht ganz oben auf der Agenda, aber
Soll
wir
nicht sein,
überlegen
genau,
natürlich dauernd, wo wir sie besser einsetzen könnten. Wir haben jetzt auch ein paar Leute genommen, die sich mit Artificial Intelligence tief auseinandersetzen. Ich glaube, wo es jetzt auch einen Use Case gibt, ist, wir entwickeln sehr viel selbst und wir schauen sehr gespannt auf künstliche Intelligenz. Ich glaube, es heißt generic, nicht generic, aber irgendwie generierende AI. Sprich, ich weiß, was ich programmieren will, der Code ist aber nicht allzu schwierig und die künstliche Intelligenz macht den Code. Das sind Dinge, wo wir schon Chancen sehen, dass wir da quasi in der Produktion des Tools einfacher werden. Nach außen muss es erstmal klarer werden, mehr Erfahrungen geben, dass ich genug Datenpunkte habe, mit denen ich die AI füttern kann. Aber wird logischerweise bei uns auch nicht Stopp machen. Also wird schon
Nee, finde
Optionen
ich
geben.
gut, dass du da so offen bist, weil sonst höre ich immer, ja, wir sind AI first, ja. Und dann sozusagen ist es ein bisschen Machine Learning, was das schon seit Jahrzehnten gibt. Und du hast ein gutes Punkt angesprochen. Wir arbeiten ja auch hier mit vielen Programmierern zusammen und die nutzen sozusagen GitHub Copilot und denen hilft das sozusagen wirklich auch viel schneller und viel sauberer zu programmieren eben. Ne? Also die können, da kann man leider ist gar nicht so gut wegen Mitarbeiterabbau mit weniger Programmierern, ja, und die sind ja Mangelware, ja, also da geht es gar nicht um Stellen nicht zu besetzen und einfach, es gibt zu wenige Programmierer auf der Welt und die man hat, die können mit GitHub Copilot oder mit anderen Copilot-Tools schneller, sauberer und auch einfach mit der neuesten Programmiersprache programmieren eben, ne? Und
Da sind wir auch. Hab ich gestern erst mit einem unserer Developer gesprochen, der mit großer Freude daran arbeitet, dass er dann mehr Zeit hat für andere Themen, wenn er einiges der künstlichen Intelligenz umhängen kann. Er hat aber gemeint, gleich morgen wird es noch nicht passieren. Also so irgendwie würde ich es mal einschätzen.
Dann lass uns zum Abschluss noch ein bisschen ganz kurz politisch werden. Wir haben ja im Vorfeld ja drüber gesprochen. Bei euch in Österreich ist ja nächstes Jahr die Wahlen. EU-Wahlen sind auch nächstes Jahr. Also ihr kommt dann wohl in beide Gleichwahlen rein. Und hier in Good Old Germany haben wir 2025 die Bundestagswahlen. Und wenn man den Umfragen glaubt, ja, man kann sich noch wieder schnell ändern, werden wieder die konservativen Kräfte an die Macht kommen, die nicht so sehr auf Ökologie, Nachhaltigkeit bis jetzt ja, ihr Fokus gesetzt haben politisch, sondern eher sozusagen Industriepolitik fördern als Gegenpart zu der hier in Deutschland zu den Grünen und vor allem zu den Grünen mit Habeck, unserem Wirtschaftsminister. Aber EU-weit ist ja auch ein Thema. Aktuell habt ihr ja bestimmt, hast du ja schon selber gesagt, Rückenwind, ja, durch die EU-Regeln sozusagen, die einfach auch CSRD und so weiter, die euch ja sehr stark auch pushen, dass die Unternehmen es machen müssen. Ja, es geht nicht mehr nice to have, es must to have. Ja, Die müssen einfach, sonst
Ja.
kriegen sie Strafen oder werden abgestraft vom Markt. Wie siehst du das Thema? Könnte das noch kritisch werden, dass man sagt, okay, jetzt alle Goldgräberstimmung, ja, weil es politisch gewollt ist. Man sieht es ja hier in Deutschland, in Berlin sozusagen, kann man als Beispiel nennen, ja auch Solarenergie, ja, mit Firmen wie Enpal, 1,5, die sofort Unicorns geworden sind, ja, weil die Regierung eben Solarenergie, Wärmepumpen, Wallboxen fördert, ja. Aber das klappt nur, weil es Fördermittel gibt. Ja, werden die Fördermittel gestrichen, lohnt sich das nicht. Und schon wird keiner wieder sich eine Wärmepumpe anschaffen für, ich weiß nicht, wie viel die kosten, 30, 40.000 Euro eben. Ne? Siehst du das, wie siehst du das in eurem Bereich?
Also, österreichische Politik ist sowieso ein schwieriges Feld. Da gibt es auch mit. Wir hatten diesen jungen Star-Bundeskanzler, der dann recht stark abgestürzt ist. Und dann haben wir diese sehr starke FPÖ, die ein bisschen mit der AfD vergleichbar ist, die fast 30% hat. Also, österreichische Wahlen nächstes Jahr, wird man sehen, was da so rauskommt. Die Deutschen verfolgen wir natürlich sehr eng. Und ich sehe es ganz global so. Ich würde sie unter Überschrift sehen: Wir sind in den Mühen der Ebene. Und wir haben massiven Gegenwind. Wir, wer immer wir sind, aber das Thema. Am Anfang war es irgendwie cool und hip. ESG-Nachhaltigkeit war jeder dafür. Und die anderen haben sich gedacht, okay, lass die mal machen, mich juckt es nicht. Jetzt plötzlich, auch wenn man nach Amerika schaut, es waren letzte Woche diese Riesendeals von Chevron, einer zweiten großen Ölgesellschaft. Einer davon hat sogar gesagt, wir pfeifen komplett auf dieses Nachhaltigkeitsthema und machen einen der größten Deals überhaupt. Also, auch so Gegenbewegungen. Es gibt, ich finde, das Thema ist extrem politisch geworden. Es wird jetzt irgendwie so ähnlich wie Migrationspolitik,
Ja.
wird Nachhaltigkeit und auch mit Corona war es auch irgendwie ähnlich. Bist du für oder bist du dagegen? Glaubst du, die lügen uns alle an? Das ist eigentlich alles eine Verschwörungstheorie. Also
Ja.
es gibt jetzt eindeutig eine Opposition und das hat gar nicht nur mit dem Thema zu tun, sondern mit diesem, das ist ja auch in Deutschland Diskussion, die Grünen wollen uns alles verbieten und wir dürfen kein Fleisch mehr und aber freie Fahrt für freie Bürger. Und auf der anderen Seite sind die, die sagen, ich bin 30 Jahre alt und wenn ihr alle nicht mehr seid, kann ich auf dem Planeten nicht mehr leben. Ist irgendwie total aufgeheizt. Also ich hoffe, dass es da eher in die Mitte geht. Und die konservativen Parteien sind da ein bisschen unklar. Manchmal sagen sie, sie wollen schon. Dann sagen sie, sie wollen es mit über die Marktwirtschaft spielen, Stichwort CO2-Bepreisung und ähnliches. Wenn es dann aber um diese Preise geht, wollen sie meistens, dass die doch ein bisschen niedriger bleiben, damit die Wirtschaft überlebt. Ich glaube, man muss natürlich schon aufpassen, dass man Europa nicht mit Regulatorik umbringt und uns Amerikaner und Chinesen um die Ohren fahren. Das verstehe ich schon irgendwo als Thema. Ich glaube aber, dass die EU, und da muss man auch sagen, Ursula von der Leyen ist jetzt auch keine Grüne, sondern kommt ganz klar auch von den Konservativen. Deswegen glaube ich, also um die Frage versuchen zu beantworten, wird es ganz stark von der EU-Konstitution abhängen, vom Parlament bis zu einem gewissen Grad, aber ganz stark dann eben, wer wird Kommissionspräsident oder Präsidentin. Ändert die EU ihre Politik, das hätte einen massiven Impact auf unsere Branche, weil ich bin sehr für freies Entwickeln, Innovation und Sonstiges, aber man braucht auch Planbarkeit. Und wenn die EU jetzt sagen würde, Green Deal nicht mehr so wichtig, wir machen jetzt andere Dinge und alles wird nach hinten verschoben, wird natürlich die Bereitschaft in dem Bereich, wenn man nicht mehr planen kann, Geld auszugeben, sehr sinken. Also ich glaube, dass die EU ganz entscheidend ist. Und ich glaube, dass dann, wenn vernünftige Parteien, die sich irgendwo in einem mittleren Rahmen bewegen, rechts oder links, wird man einen Weg finden. Wenn es sehr radikal wird, ist es sowieso schwierig, aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Aber ich halte die EU-Konstitution für extrem wichtig, weil ich glaube, und Taxonomie ist ein gutes Beispiel, ich habe sehr gut gefunden, wie das entwickelt wurde. Ich fange 100 Experten in einem Raum, ich lasse die ein Jahr arbeiten, ich komme mit einer ziemlich stringenten Logik heraus und gehe sehr ins Detail. Ich verstehe aber auch die Kritik, dass jemand sagt, ihr seid ja alle verrückt, ihr versucht die ganze Wirtschaft zu normieren und ein Ding, das geht so nicht. Aber die EU hat gesagt, okay, Greenwashing wird jedem immer vorgeworfen, ihr werft es uns vor, dass keiner weiß, was Nachhaltigkeit ist. Jetzt sagen wir euch, was Nachhaltigkeit ist. Und das hat am Anfang cool geklungen und jetzt wird es sehr konkret. Und immer, wenn was konkret wird und Dinge ändert und mit dem Leben zu tun hat, gibt es Kritik. Und jetzt ist die spannende Frage, ob die EU, und natürlich Deutschland spielt eine ganz große Rolle, weil die EU ist ja nicht irgendwo entfernt, sondern da gibt es ja viel Lobbying und im Rat sitzen natürlich die Länder drinnen. Also wird man sagen, okay, wir ziehen das aber durch, weil wir glauben, das Ziel ist schon wichtig genug und wir können nicht nur laissez-faire machen. Darauf hoffe ich. Man muss natürlich auch gewisse Kompromisse machen, man muss die Leute mitnehmen, man muss es Kommunikation, ähnliche Themen wahrscheinlich besser machen. Man wird auch gewisse Regelungen mal verschieben müssen oder wie auch immer. Man wird es auch besser erklären müssen wahrscheinlich. Aber wenn die EU sich von dem Druck, der jetzt kommt, der immer kommt, wenn ich was Großes angreife und wirklich fundamental ändern will, wenn die EU umfällt, dann ist, glaube ich, richtig Feuer am Dach.
Okay.
Davon hängt es, glaube ich, ganz stark ab.
Okay,
also ob jetzt Österreich so oder so tut, hoffe ich, schaue nicht so viel Österreicher zu, aber das ist recht egal. Deutschland ist ziemlich relevant,
ja.
Dass dort eine Unterstützung ist. Und ganz wichtig ist eben, dass die großen Länder auf EU-Ebene nicht diesen Green Deal und diese Vorreiterrolle weltweit, dass man hier was macht, killt, weil das hätte massive Impacts. Auch dann am Ende auf die Green Tech, Fintech, ähnlichen Branchen, weil plötzlich wäre ganz viel von der Planbarkeit, die man braucht, um sowas zu entwickeln, wäre weg. Also ich glaube, EU ist ganz entscheidend, wie die EU ihre Politik weitermachen wird.
Ja. Das ist doch
lange Antwort, ich hoffe, es war noch.
Nein, es ist auch ein wichtiges Thema, das interessiert aktuell sehr viele, weil, wie du schon gesagt hast, eben auch hier die Szene, die Startup-Szene, die ja von VCs ja abhängig ist, von Investoren, die gucken auch ganz genau, wo investiere ich meine 5, 6, 7, 10, 20, 100 Millionen, um solche Startups zu fördern. Und da ist Planbarkeit EU-Ebene sehr wichtig eben, ne? Weil die wollen ja ihre Renditen haben, die 10x sind, ja, wenn man das hört von VCs. Mhm. Und die erreicht man nur sozusagen, wenn das teilweise aktuell ja auch Rückenwind politisch hat eben, ne? Und deswegen, Stefan, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Wie gesagt, war mal eine andere Konstellation wegen KPMG, rauskaufen, Software, finde ich auch mega spannend.
Ja,
vielleicht
danke.
Vielleicht gibt es da noch ein paar andere Beispiele, wie so große Firmen das entwickeln, dann aber merken, wir sind so ein Tanker und es ist eher aufgehoben, besser aufgehoben in so Speedbooten, wie ihr seid. Ja, das ist ja auch oft so gewesen, dass Konzerne was entwickeln und merken, okay, das passt nicht in die Infrastruktur eines Corporates, ja. Sondern man braucht eben sozusagen ein Spin-off, ein Startup, das eben sozusagen am Markt auch Dynamik hat. Deswegen vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder heute eingeschaltet habt. Wie gesagt, wir hören uns ja fast jeden Dienstag dann auf Apple, Spotify und Co. Deswegen vielen Dank, Stefan. Und liebe Gäste, wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Danke vielmals, Thomas. Danke an alle. Danke für die Einladung.
Danke.
Ciao.